Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder gemeinsam mit Christian Kamloth. Tag, Christian.
Guten Tag, Herr Theesen.
Ja, wieder heute das Formale. Sehr schön. Also, wir hatten ja letztens schon mal das Finanzthema. Lass uns das mal weiter ein bisschen diskutieren im Rahmen des Titels Klima und Kohle. Also Fokus auf Geld. Und zwar diskutiert ja die künftige Bundesregierung im Moment, wie man diese ganzen Sondervermögen und Schulden und so weiter gegenfinanziert. Und eine Idee, Klassiker, Steuererhöhung.
Oh je, meine. Ja.
Oh je, meine. So, jetzt bin ich Steuerzahler. Und indirekt sind wir beide Steuerprofiteure, weil wir aus Steuern bezahlt werden als Beamte. Aber wo stehen wir denn da bei den Steuern? Also gefühlt zahlen wir zu viel, aber können wir das Gefühl mal etwas genauer fassen?
Ja, also ich glaube, gefühlt zahlen wir zu viel, das wird ja jeder sagen. Das sagen ja sogar welche, die zahlen 5% Steuern und sagen, es ist aber immer noch zu viel.
Ja, 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 klar.
Ich glaube, auf was du anspielst, ist vermutlich die Diskussion, die wir gerade ja jeden Tag um unsere neue kleine große Koalition herum verfolgen.
Sehr, 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 sehr schöner Name, kleine große Koalition.
Genau.
Ich glaube, Merz hat er auch gesagt, ne, er sucht irgendwie schon einen neuen Namen, weil große Koalition nicht mehr passt.
Ja, das stimmt ja auch, ja.
Ja, ja, also die kleine große Koalition klingt schon ganz hübsch.
Ja, ja, aber ja, und die diskutieren ja tatsächlich gerade heftig. Das sind ja sehr kontroverse Positionen, die da eingenommen werden. Nämlich SPD hätte gern jetzt endlich mal, dass die Gutverdiener da mal Steuern bezahlen. Also das sage ich mit einem Zwinkerauge, können wir ja gleich nochmal drauf zurückkommen. Und die CDU hat ja angekündigt, keine Steuererhöhungen umzusetzen. Aber gut, wir wissen ja, was die CDU alles gern mal so ankündigt und dann doch nicht macht.
Ja, genau.
Aber ich glaube, das spannend wäre es ja mal zu gucken, wie sieht's denn eigentlich aus? Ist jetzt Deutschland ein Hochsteuerland? Bezahlen wir als Deutsche, wenn man das so sagen kann, bezahlen wir jetzt eigentlich viel oder wenig Steuern? Wie steht Deutschland im internationalen Steuerwettbewerb? Auch das gibt's ja, ja. Also damit ist ja gemeint, wo soll sich denn ein Unternehmen intelligenterweise ansiedeln, um viel zu bekommen an Infrastruktur, an Bildung, also gebildeten Mitarbeitern, und was muss es sozusagen als Gegenleistung dafür zahlen, nämlich im Zweifelsfall einen hohen oder niedrigen Steuersatz. Ja. Das ist ja im Prinzip auch ein Geschäft, was da gemacht wird. Und in dem Kontext wird ja das Wort Steuerwettbewerb ganz oft bemüht. Und was ich auch ganz spannend finde, wer bezahlt denn jetzt in Deutschland eigentlich wie viel von dem Steuerkuchen? Und ich glaube, da schwappt in diesen Diskussionen logischerweise immer Neid mit, ja, und ganz oft auch Unwissen. Und das ist ja, finde ich, ein ganz spannendes Thema. Insofern super, dass du das Fass mal aufmachst. Passt ja, glaube ich, auch gerade in die Zeit. Und wenn wir anfangen bei den Unternehmenssteuern, ich frage das meine Studis immer.
Ja.
Wenn wir uns eine G&V anschauen, so ganz am Anfang des Semesters, sage ich so, jetzt sagt mal, was bezahlt denn eigentlich ein Unternehmen in Deutschland für Steuern? Haut mal eine Zahl raus, nur so Bauchgefühl. Wie viel Prozent Steuern muss man in Deutschland zahlen? Es ist absolut frustrierend, wirklich. Das wissen gar nicht alle.
Ja.
Wo ich doch unterstellen würde, wenn jemand was studiert, wo im Namen des Studiengangs das Wort Wirtschaft drinsteckt, sei das jetzt Wirtschaftsingenieur oder Betriebswirtschaft oder Wirtschaftsjurist.
Ja.
Da muss man doch wissen, wie viel Steuern man in Deutschland bezahlt. Das ist mir völlig schlauhaft. Also es sind, kommt ja immer ein bisschen drauf an, wo sich dieses Unternehmen befindet, weil ein Teil der Steuern kommunal erhoben wird. Und das unterscheidet sich ja in Deutschland von Kommune zu Kommune. Aber man kann so über einen großen Daumen sagen, in Deutschland zahlt ein Unternehmen ungefähr 30% Steuern.
Okay.
Und das ist tatsächlich irre viel.
Das heißt, da die Gegenfrage, also Steuern worauf? Das ist ja, da gibt ja dann diese EBIT und EBITDA. Also ne, an welcher Stelle werden die Steuern erhoben?
Na, das EBITDA, wenn du das jetzt ansprichst, das ist keine zu besteuernde Ergebnisgröße. Das EBITDA, das bezeichnet das operative Ergebnis eines Unternehmens. Das ist der Gewinn, den ein Unternehmen macht, vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen.
Okay.
Und darauf bezahlst du noch keine Steuern, sondern du musst eben gerade die Zinsen und die Abschreibungen noch abziehen Und auf das dann verbleibende sogenannte Ergebnis vor Steuern oder auf Neudeutsch EBT, darauf bezahlst du in Deutschland ungefähr 30% Steuern.
Okay.
Und das muss man ja insofern einschätzen, dass man sagt, okay, ist 30% jetzt viel oder wenig? Um diese Frage zu beantworten, muss man einfach mal nach links und nach rechts schauen. Was bezahlt man denn in einem anderen Land? Ja? Und ich glaube, da gibt es nur zwei Länder, in denen du weltweit mehr bezahlst, und das sind Malta und Japan.
Genau, ja.
In allen anderen Ländern bezahlt man weniger Steuern als in Deutschland. Und das wäre ja zu rechtfertigen, wenn man sagt, okay, aber dafür kriegst du in Deutschland ja richtig was geboten. Ja?
Ja.
Da gibt's massenhaft top ausgebildete Fachkräfte, eine absolut abgefahrene Infrastruktur, Glasfaser für jeden, eine super effiziente Verwaltung, Behörden, die dir helfen und dich nicht behindern. Aber du merkst schon, wenn ich das so sage, in Deutschland gibt es nichts davon. Also es gibt sogar, ehrlich gesagt, genau das Gegenteil von dem, was man sich da so verspricht. Und das finde ich eigentlich eine Katastrophe. Und damit ist Deutschland eines der teuersten Länder im Hinblick auf die Steuerlast und bietet dafür unglaublich wenig. Und dann auf die Idee zu kommen, wir müssten mal Steuern erhöhen, das ist unfassbar töricht in meinen Augen. Das können nur Leute sagen, die wirklich einen Schuss nicht gehört haben. Jetzt wissen wir, in Berlin sitzen ein Haufen Leute, die einen Schuss nicht gehört haben. Und es ist frustrierend für mich zu sehen, wenn die sich auch noch nicht entblöden können, das auch noch auszusprechen. Also das finde ich wirklich eine Katastrophe. Und mir fällt es im Übrigen auch immer ein, du weißt, ich mache viele Unternehmensbewertungsgutachten. Und da ist der sogenannte typisierte Steuersatz eine sehr wichtige Größe, die man braucht, um da Kalkulationen zu machen. Und da gibt es immer aktuelle Listen drüber, wo die durchschnittlichen Steuersätze veröffentlicht werden für jedes Land. Und wenn ich dann ein Unternehmen finde, mit denen ich das zu bewertende Unternehmen vergleiche, muss ich da immer so eine Steuerkorrektur machen. Und dann, ich habe praktisch wöchentlich immer mit diesen Listen zu tun. Und daran siehst du das auch. Da siehst du halt viele andere wirklich entwickelte, erfolgreiche Industrieländer, die haben da 20% und so, wo wir 30% stehen haben.
Ich habe eine Liste gerade gefunden, tatsächlich vom Bundesfinanzministerium. Das sind die Daten für 23, aber ich glaube, die werden sich nicht so signifikant verändert haben. Also wenn wir es jetzt mal mit den großen europäischen Volkswirtschaften vergleichen, Spanien, Frankreich hat 25%, Vereinigtes Königreich ist 25%, Niederlande 25,8%, Italien 27,9%, also die sind dann schon auf Platz 4. Also wir sind bei 29,9, sagt jetzt hier das Bundesfinanzministerium. Japan 30,4, also quasi gleiches Niveau. Und wenn wir dann nochmal in die Region gehen mit niedrigeren Unternehmensbesteuerungen, dann bist du in Skandinavien, in Norwegen 22, Schweden 20,6, Finnland 20. Klar, die Volkswirtschaften sind deutlich kleiner, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber das sind jetzt ja auch keine armen Häuser. Auch Luxemburg 24,9, Österreich 24% Unternehmensbesteuerung. Ne? Also das ist schon...
Ja, das, und du ganz ehrlich, 5% Differenz, das ist sehr signifikant.
Ja, genau.
Also das ist eine echte Ansage.
Ich habe jetzt hier gerade nochmal parallel den Bundeshaushalt für 24 aufgemacht. Wenn wir jetzt mal gucken, also wo kommt das Geld, was wir als Staat haben, her? Also für 24 waren das, ich meine jetzt mal runde Zahlen, 450 Milliarden Euro Steuern und Finanzzuweisung. So, da kommen ganz viele Steuern. Der größte Anteil ist die Lohnsteuer. Das zahlt ja dann der Arbeitnehmer. Das sind 110 Milliarden Euro. Die Umsatzsteuer macht 107. Ne? Das sind die 19% Umsatzsteuer, 7%, aber meistens ja die 19%. Dann haben wir auch eine Einfuhrumsatzsteuer mit 47. Energiesteuer 36, das war doch jetzt 24 mit den hohen Energiekosten. Davon profitiert natürlich der Staat, wenn der
Energie... Klar, der profitiert von der Inflation, weil die pusht auf die Steuern, klar.
Dann haben wir noch die veranlagte Einkommensteuer, Körperschaftsteuerschaft. Dann kommen halt viele kleine, ne? Alkoholsteuer, Stromsteuer, Kfz-Steuer, Solidaritätszuschlag und so weiter. Tabaksteuer sind 16 Milliarden. Ne? Also eigentlich, wenn wir jetzt den Staat unterstützen wollen, müssten wir alle wieder anfangen zu rauchen. Dann,
Aus Interesse, guck mal zur Erbschaftssteuer.
Erbschaftssteuer, warte, wo habe ich die denn hier?
Muss ja bestimmt ganz weit runtergehen, schätze
ich. Ja, ich gucke gerade mal. Ich habe die gerade eben gesehen. Veranlagte Einkommensteuer, Versicherungssteuer, Tabaksteuer. Taucht gar nicht auf.
Die gibt's auch, die ist nur so klein. Die ist irgendwo ganz hinten. Das ist ja so ein typisches Neidding, ja. Das ist ja oft ganz prominent. Oh, wir brauchen mehr Erbschaftssteuern, die ganzen Firmen erben, die kriegen alle alles sozusagen geschenkt.
Ja, genau.
Da wird, glaube ich, manchmal ein bisschen vergessen, dass das ja alles schon versteuertes Geld ist, erstens. Und zweitens, wenn du ein Unternehmen erbst, dann erbst du nicht nur Glück, Spaß und Freude, sondern vor allem Risiko, Verantwortung für Mitarbeiter. Und kannst im Normalfall ja überhaupt gar nicht die Steuer aufbringen. Ja, du müsstest sozusagen einen Teil des Unternehmens oder andere Vermögensgegenstände aufgeben, um deine Steuerschuld zu zahlen. Das ist ein totaler Irrsinn eigentlich. Und diese Diskussion, das ist eine reine linksorientierte Neiddiskussion, glaube ich. Die ist substanzlos. Und es gibt ja Länder, da gibt es überhaupt gar keine Erbschaftssteuer. Ja, und ganz ehrlich, der Hebel ist auch mini. Und die Administration wäre gigantisch, weil du müsstest ja eine Unternehmensbewertung dann immer machen. Und ich weiß sehr genau, wie subjektiv so eine Unternehmensbewertung sein kann.
Naja, genau. Na gut,
lass uns mal nochmal weitergehen bei Steuern. Also ich glaube, wir fassen mal zusammen. Unternehmenssteuern 30%, Deutschland in der absoluten Spitzengruppe. Und man muss sich fragen, wird hier das richtige Signal gesendet in einer Zeit, wo wir jeden Tag erfahren, dass Unternehmen in Deutschland nicht mehr investieren und darüber hinaus sogar ganz massivst deinvestieren. Und da sage ich ganz klar, nein, das ist ein falsches Signal. Die Steuern müssen ganz deutlich nach unten reduziert werden, um Unternehmen zu motivieren, hier zu bleiben, hier zu investieren und zukünftige Wertschöpfung sicherzustellen. Weil die geht durch diese Diskussion unter anderem gerade verloren. Das ist eine große Katastrophe für unser Land.
Ja.
So, dann nächstes Thema, was es ja gibt, ist ja diese Steuern auf Kapitalerträge. Ja, der Herr Habeck mal irgendwann so in den Raum geworfen, wie sich dann später herausstellte, nicht besonders stark substantiiert, aber immerhin Die Diskussion hat ein paar Wellen danach gemacht.
Ja, genau. Das war übrigens am Ende der Ampel.
In Deutschland zahlst du ja so eine Kapitalertragssteuer von 25% und da ist der Impuls, viel zu wenig, weil die Leute vergleichen das weitgehend unreflektiert mit anderen Steuern und haben so das Gefühl, wir müssen ja 50% zahlen, in Anführungsstrichen. Da wird ein bisschen dabei vergessen, dass die Kapitalertragssteuer, wenn sie zum Beispiel auf deine Gewinne von irgendeiner Kapitalgesellschaft oder so gezahlt werden, die sind ja teilweise schon versteuert. Ja? Da muss man ja gucken, wie viel ist es nachher wirklich am Ende des Tages auf Anteilseignerebene. Ja? Und da ist es natürlich höher als 25%. Und man muss sich natürlich fragen, und das kam mir bei der Diskussion, die es da nach dem Habeck-Dings gab, ein bisschen zu kurz. Wir wollen ja, und wir müssen, nicht nur wollen, wir müssen die Menschen motivieren, mehr in Kapitalanlagen, die unter anderem auch inflationsgeschützt sind, zu investieren. Das heißt, wir wollen ja eigentlich erreichen, dass die Leute, gerade die jungen Leute, selber zum Beispiel in Aktien sparen, dass sie für ihr Alter vorsorgen, weil wir wissen alle, die Rente, wie wir sie heute kennen, die ist nicht so sicher, wie Herr Blüm uns mal irgendwann suggeriert hat, sondern die Leute werden, um ihren Lebensstandard zu halten, selber sparen müssen. Und da macht es halt sehr viel Sinn, zum Beispiel in Anteile von Kapitalgesellschaften zu sparen. Und wenn du jetzt sagst, darauf erhöhen wir jetzt mal ordentlich die Steuern, dann ist es ja ein völlig falscher Incentivierungsmechanismus, der jetzt mal abgesehen von irgendwelchen populistischen Reden, die die Grünen da halten, ja wirklich insofern schädlich ist, dass wir damit ja aktiv verhindern, was der Generation, die es ganz dringend braucht, im Alter helfen würde, nämlich eine private, solide Vorsorge aufzubauen. Das ist das Allerschlimmste daran, finde ich. Also erstens, nein, man muss die ganze Situation anschauen und sagen, das ist ja nicht nur die 25%, sondern da müsstest du, wenn, natürlich auch die Steuern mit in diese Betrachtung einbeziehen, die das Unternehmen zuvor schon bezahlt hat, dann ist es auch nicht mehr zu niedrig. Auch dann ist es wieder international total wettbewerbsfähig. Was heißt wettbewerbsfähig? Dann ist es auch am oberen Ende, ja. Aber dann sind wir hier kein Steuerdiscount-Land für Kapitalerträge, ganz im Gegenteil. Und man muss sich natürlich fragen, was wollen wir denn für ein Signal senden an die Leute? Ich würde sagen, Kapitalertragssteuer runter, damit die Leute Lust haben, in sowas zu investieren und damit langfristig unsere Sozialsysteme entlasten können, weil die werden es gar nicht mehr leisten können. Wir laufen ja auf ein riesengroßes Altersarmutproblem zu.
Genau.
Und da wäre das doch das ideale Instrument, um gegenzusteuern. Da siehst du ja mal, wie verpeilt die Leute sind, wenn sie sowas in der Gegend rumposaunen.
Ja, da wird wahrscheinlich auch, ist einfach viel, da fehlt einfach so das Grundlagenverständnis, wie du sagst, die Unterscheidung zwischen einer persönlichen Meinung, die jeder hat, vollkommen in Ordnung. Ich kenne die ähnliche Diskussion jetzt ja, ne, Thema Energiewende oder Klimawandel, da geistern ja Dinger rum, wo ich denke, Leute, jetzt mal sachlich und vielleicht noch mal ein bisschen die Physik einschalten und dann hört vieles wieder auf. Und so ist es jetzt bei der im Steuerrecht oder im Staatshaushalt ähnlich. Ich fand jetzt deinen Punkt noch ganz gut zu dem Thema Sozialabgaben. Ich habe jetzt hier nochmal eine Statistik hinsichtlich der Steuern und Abgaben für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Denn auch das ist ja entscheidend. Das eine sind die Unternehmen, die entsprechende Steuern zahlen müssen. Da sind wir schon mal in der Spitzengruppe. Aber wir sind ja auch bei den individuellen Steuern relativ weit oben. Also tatsächlich zahlen wir, also man muss wieder aufpassen, ne? Mein Steuersystem ist ja hinreichend kompliziert. Ich glaube, auch März war es vor langer, langer Zeit, der ja mal die Bierdeckelsteuererklärung ins Rennen geworfen hat. Da hört man auch im Moment nichts von. Wird natürlich auch noch den Berufsstand der Steuerberaterinnen und Steuerberater etwas durcheinander würfeln, wenn also jetzt die Einkommensteuer vereinfacht werden würde. Aber jetzt da mal der Fall. Also lediger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zahlen knapp 40% Steuern und Abgaben. Da ist nur Belgien noch schlechter als wir. Und vor allen Dingen bei uns, also diese Abgaben teilen sich ungefähr 50-50 in die Einkommensteuer und in die Sozialabgaben.
Ja.
Das ist, und die Sozialabgaben, wir merken das jetzt ja, die Krankenkassenbeiträge steigen, da ist ja noch lange nicht Ende der Fahnenstange, denn irgendwer, wie du ja gerade sagtest, muss ja die Kosten für die Kranken-, Sozial- und Pflegeversicherung bezahlen. Ich weiß nicht, wie das die anderen Länder machen, denn setzen die noch stärker auf private Vorsorge oder sagen die, das ist nicht das Problem des Staates, da soll sich jeder individuell drum kümmern. Weißt du das, wie das ist?
Nee, also ich weiß es relativ gut aus England, wo halt das Niveau, was der Staat beibringt, sehr viel niedriger ist im normalen öffentlichen Kassensystem. Und die Leute müssen, wenn sie halt mehr haben wollen, selber dazu zahlen. Ja? Mhm. Also da sieht es ein bisschen weniger aus, aber da muss man natürlich auch das Ganze betrachten. Wenn du dann eine vergleichbare Leistung, um nicht einen Apfel und eine Birne zu vergleichen, wenn du dann eine vergleichbare Leistung haben möchtest, dann musst du halt einfach noch selber in die Tasche greifen. Aber das ist brutal. In England ist es teilweise wirklich brutal. Aber das hat natürlich auch zur Konsequenz, dass die Leute mit einem ganz anderen Bewusstsein mit Gesundheitsleistungen umgehen. Und das finde ich eigentlich ganz gut.
In einem gewissen Maß.
Ja, logischerweise muss man vorsichtig sein, wie man das formuliert. Logischerweise muss jedem irgendwie geholfen werden, egal ob er viel oder wenig Geld hat. Aber die Leute entwickeln ein anderes Bewusstsein. Wenn du halt nicht so einfach ständig zum Arzt rennen kannst, bei uns rennen ja die Leute auch zu drei Ärzten, wenn sie die Meinung vom ersten Arzt nicht gut finden oder nicht glauben oder so. Das kann sich in England gar keiner so einfach leisten, weil er da gar nicht durchkommt zu dem Arzt.
Naja.
Zum Beispiel, aber, ja.
Ja, Also ich habe so ein bisschen den Vergleich, also ohne jetzt im Detail drin zu sein. In Luxemburg ist es so, da, also Land ist klein, deswegen haben die quasi nur eine gesetzliche und eine, ich glaube, eine private Krankenversicherung gibt es da auch, aber die haben jetzt nicht dieses System, wie wir es in Deutschland haben, vor allem dann auch noch mit der Beihilfe, ne, für das ganze Beamtentum. Wir beide profitieren ja noch von der Beihilfe. Ich glaube, das hat Kohl damals eingeführt, aber spielt auch keine Rolle. Aber da hast du zum Beispiel immer eine eigene Zuzahlung zu leisten. Das gab es in Deutschland vor einigen Jahren ja auch mal, ne, dass du quasi irgendwie 15 Euro oder was zahlen musstest bei den Ärzten. Das haben, ich weiß gar nicht, wer es dann abgeschafft hat. Das muss ja dann auch eine der vorherigen CDU-geführten Regierungen gewesen sein, dass man das wieder abgeschafft hat. Das war, habe ich die Tage noch gelesen, dass die Ärzte sagen, ja, ein Problem ist dann auch, dass die Leute sich zwar einen Termin geben lassen, aber nicht kommen. Ne? Dieses Problem, du kommst nicht, du kriegst keinen Facharzttermin, ja, weil die dann belegt werden von Leuten, die dann doch nicht kommen. Wartest natürlich auch relativ lange. Aber da soll es so eine Art Ausfallgebühr geben, unabhängig davon, wie man die dann abrechnet. Aber also das ist schon teuer, wenn du dir das mal anguckst. Ne? Also in den USA, ich denke, die sollte man da nicht vergleichen, denn die Amerikaner haben, ich glaube, das teuerste Gesundheitssystem der Welt und haben dafür eine krass niedrige Lebenserwartung. Wenn man das mal so als Maß für die Gesundheit der Bevölkerung mal nimmt, da sind wir gar nicht so schlecht. Wobei auch unser Gesundheitssystem sehr, sehr teuer ist. Ich weiß gar nicht, ich finde jetzt gerade auf die Schnelle keine Statistik dazu, was das bei uns so kostet. Aber es ist schon, ja doch, wir sind schon relativ teuer. Aber die USA als große Volkswirtschaft echt schlecht hinsichtlich der Lebenserwartung. Also, aber gut, die setzen halt noch stärker auf private Vorsorge. Da gibt es ja Menschen, die haben gar keine Krankenversicherung. Auch das kann ja nicht der Weg sein. Also dieses Solidaritätsprinzip oder eine soziale Marktwirtschaft. Ich denke, das ist eine ganz große Errungenschaft, die wir in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt haben. Diesen Luxus leisten wir uns. Habe ich persönlich auch gar kein Problem mit. Aber es muss halt auch da mit Augenmaß funktionieren, dass wir halt, dass uns die Kosten nicht weglaufen, dass das irgendwie geschickt gegenfinanziert und nicht so eine Flatrate-Mentalität haben, nach dem Motto, ich bezahle, damit kriege ich auch alles.
Ja, das ist ja auch richtig. Ich meine, jetzt um das Thema soziale Abgaben, also weil es mir gerade einfällt, das Beispiel will ich noch sagen, bevor wir wieder auf Steuern gucken können, aber in Deutschland gibt es, glaube ich, weltweit den höchsten Anteil von Endoprothesen. Also wenn bei uns Hüfte oder Knie kaputt ist, dann kommt sofort ein neues rein. Vermutlich auch, wenn man damit gut Geld verdienen kann in der Medizinbranche, aber vermutlich dann auch nicht in jedem Fall unbedingt notwendig, wird behauptet.
Ja, das ist schon krass. Ja, vor allem jetzt da als Privatpatient, auch da gibt es ja Dinge, ne, an denen verdienst du halt besser,
wo die Ärzte auch damit. Mir hat neulich ein Arzt gesagt, ich bin da eher gefährdet.
Ja, das
ist. Du bist als Privatpatient, bist du oft auch gefährdet. Weil
ja, ist so. Also, aber andererseits, wenn du mit den Ärzten sprichst, die sagen dann halt, also nur auf Basis der gesetzlichen wird das Finanzierungssystem für die Ärzte in Deutschland auch nicht funktionieren. Also das ist auch da eine Schieflage, wobei da bin ich überhaupt nicht drin, wie kompliziert es gibt, glaube ich, genug Ärzte. Die sind sicherlich sehr gute Ärzte, aber sehr schlechte Betriebswirte. Also Thema Digitalisierung und so, wenn ich sehe, was ich teilweise so an Rechnungen bekomme von Ärzten, die, also, dass die nicht mit Hand geschrieben sind oder nicht mit der Schreibmaschine mir gefaxt werden, ist, glaube ich, schon alles. Also den Schritt haben sie ansonsten. Naja, also zurück zu den Steuern.
Ja, also ich finde ein Thema, was mir noch am Herzen liegt, bei Steuern, das ist eine Diskussion, die ist omnipräsent, habe ich manchmal das Gefühl. Und ich schüttel mit dem Kopf, wenn ich dann von irgendwelchen eher linken Parteien lese. Jetzt müssen doch endlich mal die Reichen ein bisschen mehr zur Kasse gebeten werden. Und das will ja die SPD gerade schon wieder durchsetzen. Ich finde, da muss man sich wirklich mal die Fakten anschauen, um relativ schnell festzustellen, dass die Top 10%, das mache ich auch immer, das glaube ich, da werde ich nicht müde, das in jedem Jahr meinen Studis diese Statistik mal zu zeigen. Deswegen kenne ich die Zahlen aus dem Kopf. Ich glaube, die 10% der deutschen Topverdiener bezahlen zwischen 50% und 60% aller Einkommensteuern. Und die 5% der Topverdiener bezahlen über 40% der Einkommensteuern.
Okay.
Das heißt, in Deutschland haben wir so eine mega krasse, gigantische Umverteilung von reich nach arm, was ja auch funktioniert und was ja auch insofern fair ist. Ja, die, die leistungsfähig sind, die einen Haufen Geld bezahlen, die sollen ein größeres Stück mit zur Party bringen. Genauso, das ist ein gesunder Gedanke, der ist richtig. Und genau das passiert in Deutschland in einer absolut extremsten Art und Weise. Und wenn sich dann ein Politiker ernsthaft hinstellt und sagt, das ist nicht genug und jetzt müssen wir langsam mal wirklich uns die Reichen vorknöpfen, dann ist es einfach, das ist skandalös, finde ich. Das ist, also wirklich, das ist so populistisch oder es ist unfassbar dumm. Also nur eins von beiden kann es sein. Hm. Und ich schätze, bei manchen ist es das eine, bei manchen von denen das andere. Aber es gibt keine gute Begründung. Ja? Und ich finde, es muss irgendwann mal klar werden, dass man die Kuh auch nicht unendlich lange melken kann. Hm. Ich glaube nicht, wie viele Leute ich persönlich kenne, die schon aus Deutschland geflüchtet sind. Also aus diesem Grund. Ja? Hm. Die sagen, das machen wir nicht mehr mit. Die leben jetzt, die meisten von denen, die ich kenne, leben in der Schweiz. Die sagen, da ist es auch schön und da ist es auch sicher, da ist vieles sogar noch schöner. Dann ziehen wir einfach um, weil wir uns an diesem Kram nicht mehr beteiligen wollen. Hm. Wir wollen nicht mehr so sinnlos gemolken werden und nichts dafür kriegen. Hm. Und der Buhmann sein. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz schlechtes Signal. Das ist, glaube ich, in den USA sehr viel anders, ja. Wenn du da reich bist und mit deinem Unternehmen Erfolg hast und was geschaffen hast, dann erntest du noch Lob dafür. Bei uns bist du eine Melkkuh. Und das, da haben die Leute keinen Bock drauf. Und ich glaube, die unterschätzen auch ein bisschen, dass mit diesen Leuten Innovationskraft, Kreativität, unternehmerischer Spirit, und eben auch Unternehmenswert weggeht. Deswegen ist diese Diskussion, diese unfassbare Neiddiskussion einfach völlig fehl am Platz. Das ist eine Katastrophe, finde ich, und schürt völlig ohne Notwendigkeit einfach Unfrieden im Land. Mhm. Aber ich schätze, diesen Unfrieden wollen die Leute ja auch. Und das Ergebnis ist, und das muss man ja auch, glaube ich, sich mal vor Augen führen, du siehst, das ist nur eine kleine Gruppe, 5% bis 10%, ja? Und in der Wahl haben die auch leider nur 5 bis 10% in einem demokratischen System zu bestimmen. Das heißt, die werden einfach überstimmt und dann ausgeplündert. Und das darf nicht sein.
Naja, das ist, also da ist wahrscheinlich viel Populismus dabei, vor allem wenn du jetzt eher aus der so sozialistisch Linken aus dem Spektrum kommst. Aber wobei die Diskussion, die wir es ja überall führen, ist immer arm gegen reich oder reich gegen arm oder Wohlstand gegen, wie du sagtest, ne, das ist so eine Neiddebatte. Mal noch ein anderer Punkt, was jetzt so die Steuereinnahmen angeht, wenn wir jetzt über die Steuern sprechen. Ein zentraler Punkt bei den im Bundeshaushalt ist die Umsatzsteuer. Das macht 107 Milliarden Euro. Das sind,
Moment, ich glaube, es ist ein Viertel ungefähr, die Umsatzsteuer.
Es ist ungefähr ein Viertel, 24% der Steuern sind Umsatzsteuer, also vor allem die 19% und dann teilweise halt 7%, wobei da gibt es ja auch so ein paar Stilblüten. Und wenn man auch das nochmal vergleicht mit anderen Ländern in Europa, wo stehen wir da mit unseren 19? Die Franzosen haben 20, Großbritannien ist bei 20%. Die Schweizer sogar nur 8, das ist ja auch sehr angenehm. Aber gut, da ist Lebenshaltung trotzdem teuer.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Jemand in der Schweiz was einkaufen,
ja, da zahlst du halt auch wahrscheinlich genauso viel, weil es einfach doppelt so teuer ist. Ne? Anderes Thema. Umsatzsteuer, auch da war jetzt ja die Diskussion in diesem ersten Sondierungspapier, zum Beispiel die Umsatzsteuer für Restaurantbesuche oder für die Gastronomie wieder von 19% auf 7%, also die Zeit, die wir während Corona hatten, wieder zu reduzieren. Wobei das ja eher so ein Wahlgeschenk ist. Ne? Das hat jetzt ja keinen steuerlichen Nutzen, oder?
Ja.
Aber ist das nochmal ein Thema? Also ich meine, Umsatzsteuer zahlt ja jeder. Ist das eine faire Steuer? Ich würde sagen, ja, weil es ja eine Konsumsteuer ist die fair?
Ja, also das, ja, ich glaube schon. Da wird ja ganz oft angebracht, dass die schlechter verdienenden Teile unserer Gesellschaft sehr, sehr viel unter der hohen Umsatzsteuer leiden. Aber da, auch da sage ich, bitte Äpfel mit Birnen nicht vergleichen, weil logischerweise ist der Anteil von Leuten, die nicht viel verdienen, also deren Steueraufkommen hat einen höheren Umsatzsteueranteil, klar, weil die viel mehr prozentual von ihrem Einkommen konsumieren und für Lebenshaltung ausgeben müssen, während ein Multimillionär ja nicht 1 Million mal mehr essen kann. Ja, der spart dann halt mehr und auf diese Ersparnis muss er keine Umsatzsteuer zahlen. Also das ist ja, was hier als fair oder unfair ganz oft angebracht wird, dass halt die ärmeren Bevölkerungsschichten einen relativ hohen Anteil an Umsatzsteuer gemessen an ihrem Steueraufkommen teilen, während die reicheren Bevölkerungsschichten einen viel geringeren Umsatzsteueranteil schultern. Mhm. Aber ich frage mich, was da unfair oder fair, was die Diskussion ist. Es ist ja eigentlich ganz klar, wenn du nur 2.000 Euro im Monat hast an Nettoeinkommen und musst da vielleicht noch Kinder oder Familie, was auch immer, mit finanzieren, dann gibst du halt fast alles davon aus und bezahlst auf alles, was du dann anschaffst, Umsatzsteuer. Und wenn du steinreich bist, gibst du halt im Monat 10.000 Euro aus, dann bezahlst du mehr Umsatzsteuer, aber das ist im Verhältnis zu deinem Einkommen immer noch wenig wahrscheinlich dann.
Ja.
Das ist ja auch nur ein populistischer Unfairness-Gedanke. Ja.
Ja.
Frag mich, was diese Diskussion bringt. Aber klar, die Umsatzsteuer, die betrifft alle, die etwas konsumieren, dann insofern gleich. Das ist klar, insofern halte ich die schon für fair. Man kann diskutieren, ob die zu hoch oder zu niedrig ist. Aber da sind wir jetzt ja nicht gerade irgendwo besonders rausstechend, wenn man uns mal mit besonderen Ländern wie der Schweiz oder so nicht vergleicht, sondern mit anderen Ländern um uns drumherum, dann spielen wir da ja ungefähr in einer Liga.
Genau. So, das heißt also auf der Einnahmenseite, also so richtig, wenn wir jetzt mal sagen, wir wollen unseren Staatshaushalt mal ein bisschen auch langfristig aufstellen, dass das mal nachhaltig funktioniert und nicht alle paar Jahre wir da in das nächste Problem laufen. Das heißt also, steuerseitig müssten wir da
runter.
Runter?
Also
ja? Denn, ich meine, was man nicht vergessen darf, ist, wenn jetzt das hat ja dann den indirekten Einfluss, ne, wenn wir jetzt mal bei der Körperschaftssteuer oder bei, was weiß ich, Lohnsteuer sind, wenn die Leute mehr, immer dieser schöne Begriff, mehr netto vom Brutto haben, steigen ja auch sowohl private Ausgaben als auch Investitionen,
na klar,
die ja dann wieder die Wirtschaftskraft stärken, ja, und damit das Steuervolumen hochtreiben. Ne? Also das ist ja dann ein indirekter Effekt, den du schlecht vorherbestimmen kannst. Du weißt nicht, wie lange das dauert. Das dauert einfach eine Zeit, bis das greift. Das muss man halt berücksichtigen. Im schlimmsten Fall dauert es länger als eine Legislaturperiode und wird damit unattraktiv für Menschen, die in Wahlzyklen denken. Wenn wir jetzt mal die andere Seite uns nochmal angucken, was wir damit bezahlen, dann ist es so, dass der größte Anteil, nämlich 108 Milliarden Euro, in die allgemeine Rentenversicherung gehen. Das heißt also, ein Viertel unseres Bundeshaushalts bezahlen wir für die allgemeine Rentenversicherung. Und dieser Posten wird ja Schritt für Schritt weiter raufgehen in unserem aktuellen Rentensystem.
Und ja, das ist ja die Zeitbombe, von der ich vorhin sprach.
Ja. Ja, also das ist ja, ich weiß gar nicht, ob ich auf die Schnelle noch eine Entwicklung finde zur allgemeinen Rentenversicherung. Weiterer großer Punkt ist dann noch die Krankenversicherung, Arbeitslosengeld 2. Wir geben immerhin 29 Milliarden Euro für Bildung und Wissenschaft und Forschung aus. Den Posten müssten wir eigentlich erhöhen.
Ja.
Also, wenn wir diesen langfristigen Gedanken haben, wäre das ja der Weg, den wir gehen müssten. Also, das ist ja was für Invest in die Zukunft.
Ja.
Also, es ist auf jeden Fall alles nicht so einfach, wenn man das mal so zusammenfasst. Aber, also, klar,
aber ist ich der glaube, Weg, also, was mir wichtig ist, was rüberkommen soll, bitte immer die ganze Situation anschauen, niemals Äpfel mit Birnen vergleichen und sich darüber im Klaren werden, dass wir uns in einem globalen Wettbewerb um Unternehmen und Leistungsträger befinden. Und wenn wir jetzt Steuern hochmachen, dann machen wir genau das Gegenteil von dem, was jeder normale Mensch intuitiv wahrscheinlich als richtig empfände, nämlich Unternehmen und Leistungsträger irgendwie zu motivieren, in unserem Land zu bleiben und hier für Wertschöpfung zu sorgen. Hm. Und dieser Weg führt nur über Steuern runter, meiner Meinung nach. Das geht gar nicht anders.
Ja, es ist so, wenn du konkurrenzfähig sein willst, musst du die Preise reduzieren.
Unbedingt.
Ja, und das ist der Preis im Staatsvergleich sind Steuern.
Ja.
Na, das ist. Also wir bleiben bei dem Thema jetzt mal. Lass uns das mal in den nächsten Folgen immer wieder im Blick behalten, wie sich das entwickelt. Denn noch ist die Bundesregierung nicht konstituiert und noch steht der Koalitionsvertrag nicht. Den können wir uns ja dann auch nochmal zusammen angucken. Das war mal die wirtschaftliche und auch die energetische Seite, denn das fehlt mir noch so ein bisschen, was energiepolitisch geplant ist und auch klimapolitisch. Unabhängig jetzt von irgendwelchen 100 Milliarden, die da verhandelt wurden. Aber das sollten wir uns als nächstes mal angucken, wenn der fertig ist, der Koalitionsvertrag, was die Bundesregierung zumindest mal plant für die nächsten 4 Jahre. Das glaube, das kann man dann mal einschätzen. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, also, wir zahlen weiter unsere Steuern. Erstmal wird jetzt wieder in die Hände gespuckt und wir steigern das Bruttosozialprodukt, würde ich sagen, in unserem bescheidenen Maße. Von daher vielen Dank, Christian, und bis zum nächsten Mal.
Jawohl, bis bald. Tschüss.
Ciao.